Ich bin Sabine Mehne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Herzlich willkommen zu meiner vierten Folge meines Podcastes Licht ohne Schatten, Ermutigung, Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen. Heute ist der 10. Mai. Es gab jetzt eine etwas längere Pause, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was soll jetzt durch mich quasi gesendet werden? Was habe ich mitzuteilen? Womit will ich auf Sendung gehen? Ich habe ein paar Anläufe gemacht und wollte ja eigentlich über das Thema Bewusstsein sprechen. Und dann habe ich wieder im Außen gespürt, dann bin ich wieder in mein Inneres und irgendwie bin ich dauernd hin und her geswitcht und konnte mich nicht entscheiden, weil alles so viel war. Die Komplexität hat mich schier erschlagen. Und was mache ich, wenn die Komplexität mich erschlägt? Ich werde erstmal still. Ich gehe erstmal in mich, werde ruhig und spüre dann, was ist denn jetzt wirklich noch so wichtig, denn es wird so unendlich viel geplappert im Moment. Und dann habe ich gedacht, komm, Corona hin, Corona her, geh zurück zu deinen Wurzeln, geh zurück zu dieser wahnsinnigen Erfahrung, zu dem, was dir das Leben vor die Füße geschmissen hat und wo du dein Bewusstsein schärfen durftest. Und versuch mal, das Wesentliche wieder auf den Punkt zu bringen. Und dann habe ich gedacht, ja, das Reflektieren, das von oben schauen, das mit etwas Abstand gucken, das ist etwas, was ich erlernen durfte. Einmal in der Nahtoderfahrung, die Perspektive von oben. Das ist so ähnlich, wie wenn wir auf einen Aussichtsturm klettern oder einen Kirchturm hochsteigen und dann von oben auf die Welt gucken und denken, ach, gucke an, was da unten alles passiert. Es sieht so klein aus. Das habe ich ja diese Perspektive zur Genüge kennenlernen dürfen. Und sie hat was so Befreiendes, so Ernüchterndes. In meinem Fall war auch noch Raum und Zeit ausgeschaltet. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schau doch mal mit dieser Entfernung auf das, was da gerade jetzt passiert. Und dann dachte ich, meine Fresse, wir sind irgendwie alle erkrankt, die Gesellschaft ist erkrankt und wir liegen quasi weltweit im Koma, so sinnbildlich gesprochen. Wir machen möglicherweise alle gerade weltweit eine gemeinsame Koma-Erfahrung, eine gemeinsame Nahtoderfahrung und eine gemeinsame Lebenseinsichtserfahrung. Also meine Zusammenarbeit mit Pim van Lommel hat ja dazu geführt, dass wir auch viele Gespräche zwischen den Reisen und Vorträgen halten konnten. Und er sagte eben und prägte den Begriff, dass die Nahtoderfahrung eine Lebenseinsichtserfahrung ist. Denn sie zeigt uns weniger, was nach dem Tod passiert. Das wissen wir eigentlich gar nicht wirklich. Wir haben uns zwar irre viele Modelle und Konstruktionen gebastelt, aber ich mahne auch hier immer zur Vorsicht. Wir wissen es nicht, lasst euch überraschen. Aber diese Perspektive zeigt uns eben auch, was wir für unser Leben, wie wir unser Leben nochmal neu bewerten und unser Leben betrachten und Rückschlüsse auf unser Leben ziehen können. Und das hat bei mir ja zu unglaublichen Erkenntnissen und Veränderungen geführt, die ich ja auch immer wieder geschrieben habe. Und wenn wir jetzt auf die Situation jetzt schauen, in der wir alle leben, also was könnten wir durch diese Erfahrung für unser Leben, für Einsichten gewinnen? Und hier will ich jetzt gerade keine Antworten geben, weil so weit sind wir ja noch nicht. Einfach sich mal erlauben, diese Frage zu stellen. Was gilt es für unser Leben persönlich, weltweit oder nur in unserem Bundesland, in unserer Stadt zu lernen? Ich finde die Frage toll. Und da möchte ich auch den Schwenk nochmal zu dem großen Bewusstsein machen, ohne jetzt mich doch darauf einzulassen, zu reden, was ist das Bewusstsein, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich möchte es reduzieren auf diese kleine Erkenntnis, die ich durch Pim van Lommel und durch mein eigenes Erleben erfahren durfte, dass er eben meint, die Frage stellt, wo ist das Bewusstsein, wo wird es erzeugt, was macht es mit uns, und er zu dieser Idee gekommen ist, dass eben nicht in unserem Gehirn das Bewusstsein geschaffen wird, wie wir immer denken. Die wir materialistisch denken, denken immer nur bis zum Gehirn, bis zur eigenen Schädelplatte. Und darüber hinaus gibt es eben nichts, sondern dass das Gehirn eben quasi ein Sender-Empfänger-Modul ist, also vergleichbar mit einem Handy oder mit dem Laptop. Damit arbeiten wir ja ständig im Moment. Sprich, wir können eben senden und empfangen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, so zu denken, dass wir senden und empfangen können, weil ja die große Frage eben ist, wenn die Sende- und die Empfangsstation quasi kaputt ist, also wir gestorben sind, das Gehirn dann nicht mehr empfängt, dann ist ja die spannende Frage, wird dann weiter gesendet? Und können nur wir nicht mehr empfangen? Und ich würde eben ganz klar sagen, natürlich wird weiter gesendet. Und wir können auch möglicherweise weiter empfangen, aber eben nicht mehr mit diesem Gehirn. Und jetzt hier im Leben haben wir eben auch die Entscheidung oder vielleicht sogar die Pflicht, dass wir uns entscheiden können, dass wir verpflichtet sind, immer wieder zu prüfen, was wollen wir empfangen von dem wahnsinnigen Angebot und was wollen wir auch wieder raussenden? Also vielleicht, wenn wir hier in unserer Quarantäne immer noch sitzen, obwohl sie ja jetzt gelockert ist, ist das doch eine tolle Frage. Was wollen wir senden, was wollen wir empfangen? Und da ist mir aufgefallen, dass wir ja jetzt alle mit dem Mundschutz laufen sollen. Ich finde das schrecklich, weil ich dadurch eben so schlecht Luft bekomme, weil ich durch die undichten Herzklappen einfach immer wieder Luftnot und Probleme habe mit dem Schnaufen. Stört mich dieser Filter eigentlich sehr. Aber dann habe ich gedacht, ach guck mal, find doch mal eine Analogie. Also dieser Mundschutz ist ja quasi eine Art Filter. Und vielleicht hilft uns ja dieses Teil vor dem Mund mal zu filtern, was wir empfangen wollen und was wir senden wollen, sprich, was wir quatschen wollen, über den Mund nach außen senden wollen. Und mit dem Mundschutz zu sprechen ist jetzt nicht so wirklich angenehm. Also hat dieses Bewusstsein dazu geführt, dass ich irgendwie immer weniger Lust habe, so viel zu sprechen. Ich habe irgendwie immer mehr Lust, in dieser Stille zu sein und zu spüren, was zählt eigentlich wirklich im Leben oder was ist das Wesentliche vom Leben. Und da wurde ich an meine Schulzeit erinnert. Ich bin ja nicht so furchtbar gerne in die Schule gegangen, weil ich auch als Jugendliche schon immer nach dem tieferen Sinn gefragt habe und phasenweise den Sinn im Sitzen in der Schule nicht wirklich finden konnte. Aber was ich geliebt habe, war der Biologieunterricht. Biologie hat mich fasziniert. Ich habe dann auch Abi in Bio gemacht. Und damals in der Schule hatten wir Konrad Lorenz und die Beschreibung von Verhaltensmustern, von Tieren, von Menschen. Und später bin ich dann auch auf den Eibis-Eibisfeld gestoßen. Ein irrer Name, Eibis-Eibisfeld. Und Den möchte ich heute kurz vorstellen, nur ganz, ganz kurz. Also das war ein österreichischer Zoologe, ein Evolutionsbiologe, ein Verhaltensforscher. Und er begründete die Humanethologie. Wahrlich ein irres Wort. Und er hat gelebt von 1928 bis 2018. Also er hat ein stattliches Alter erreicht. Und er hat viele, viele Forschungsaufenthalte in Afrika, in Südamerika, in Ostasien gemacht und hat dort die Mimik der diversen Volksstämme untersucht und hat sich mit der nonverbalen Kommunikation beschäftigt. Und er hat immer geschaut, wo sind die angeborenen Gemeinsamkeiten bei den unterschiedlichen Völkern beim Zeigen von Wut, Trauer, Erstaunen, Verlegenheit, Freude und beim Grüßen. Und auf den Ibis-Ibis-Feld geht eben dann auch dieser sogenannte Augengruß zurück, dass er eben festgestellt hat, dass das quasi ein nonverbales, angeborenes Verhalten von allen Menschen auf der ganzen Welt ist. Und 1960 hat er das dann als Augengruß bezeichnet und er meint eben damit, dass die Menschen mit dem Augengruß auch aus nicht allzu großer Entfernung, wenn sie den Blickkontakt hergestellt haben, dass sie dann für ein 1/16 Sekunde die Augenbrauen kurz hochziehen, danach wieder senken. Manchmal wird auch der Kopf etwas nach hinten gebeugt und dann folgt oft ein Lächeln. Und diese Sache mit dem Augengruß, die hat mich immer irre fasziniert. Und ich weiß noch, dass ich immer versuche, vor allen Dingen bei kleinen Kindern, das zu testen, ob es wirklich funktioniert. Und es funktioniert immer. Allerdings, die kleinen Kinder glotzen dann erstmal erstaunt an, weil ich ja für die fremd bin. Aber wenn ich dann drehen sie den Kopf, dann gucken sie wieder. So in so Cafés habe ich das ganz oft gemacht oder in der Straßenbahn oder in einem Park. Und gerade bei quengelnden Kindern, wenn die Mütter sich unterhalten wollten und die Kinder dann gelangweilt wurden, dann habe ich versucht, den Blickkontakt aufzunehmen. Und irgendwann haben sie mich dann angeguckt und haben, wenn ich die Augenbrauen hochgezogen habe, haben sie sie auch hochgezogen und irgendwann gelächelt. Und das empfand ich dann immer als einen leisen, nonverbalen Triumph und habe mich gefreut. Ja, und heute jetzt haben wir ja diesen Mundschutz vor der Klappe. Wir dürfen uns also jetzt vermummen. Und jetzt können wir ja das mit dem Augengruß wunderbar trainieren und ausprobieren und erforschen. Denn ich meine auch, dass das meiste von unserer Mimik, von der nonverbalen Kommunikation über die Augen läuft und die Augen ja auch als die Fenster der Seele beschrieben werden. Also machen wir das Beste draus, die Reduktion aufs Wesentliche im mitmenschlichen Kontakt läuft über die Augen. Und das finde ich jetzt eine spannende Frage. Was für Beobachtungen habt ihr, haben sie, hast du, wenn du jetzt mit dem Mundschutz unterwegs bist, guckst du den Leuten noch in die Augen oder guckt ihr auch weg, gucken sie auch weg oder gucken sie gerade mit Absicht den Menschen in die Augen? Und weil mich das Thema schon immer so fasziniert hat, möchte ich da jetzt auch noch einen kleinen Abschnitt aus meinem Buch Der große Abflug vorlesen, aus dem Kapitel Ich und die anderen. Da habe ich mich mit den wechselnden Schnittmengen mit den anderen beschäftigt und habe eben geguckt, wo gibt es Übereinstimmungen, wo gibt es kaum noch Lichtschnittmengen, wo sind sie groß, wo sind sie klein. Und auf der Seite 134 habe ich das geschrieben. Und das möchte ich gern kurz vorlesen. Ein schönes Beispiel ist der große Supermarkt, in dem auch viele Menschen aus anderen Kulturen einkaufen. Vorher präpariere ich mich und stelle mir vor, dass ich in mir einen schalldichten Raum habe, der alle eintreffenden Schwingungen aufnimmt, sie verschluckt und sie damit für diesen Moment unwirksam werden lässt. Schiebe ich den riesigen Einkaufswagen durch die weiten Gänge, fühle ich mich komplett verbunden mit dem Licht, im Herzen pudelwohl und heiter, aber gleichzeitig ganz alleine und fremd. Trotzdem schiele ich gerne in die Augen der Menschen und versuche zu erspüren, bei wem das Licht leuchtet und bei wem es ausgeknipst ist. Es sind hier einige Migranten unterwegs und diese hellen Augen mitten in der dunklen Haut ziehen mich besonders an. Sie leuchten fast immer, obwohl es etliche gibt, die sehr müde wirken. Wer weiß, was diese Menschen hinter sich haben und wie sie hier leben. Bei den Zeitgenossen mit heller Haut leuchten die Augen, die Fenster der Seele weniger oft hell und freundlich. Ich liebe es, wenn es bei meinem Einkauf mindestens einmal vorkommt, dass sich meine Augen mit denen eines anderen, mir fremden Menschen treffen. Das erzeugt für einen Moment eine große Schnittmenge. Ich habe das Gefühl, das Heilige in uns blitzt in diesem Kontakt kurz auf. Es kommt zu einem Gleichklang, einer Harmonie der Schwingungen. Es scheint mir, als würde mein Gegenüber es ähnlich empfinden. Dann fühle ich mich eins mit der ganzen Welt, ohne sofort eine Beziehung haben zu müssen. Es ist eine reine Begegnung, die frei bleibt, aber nährt. Ja, ich will es erstmal damit belassen und mal einen kurzen Moment die Klappe halten. Nochmal wieder Pause machen. Spüren. Reicht es schon für den heutigen Podcast? Muss ich noch mehr sagen? Und was wirklich zählt im Leben? Die Frage habe ich ja auch aufgegriffen. Und das beschäftigt mich im Moment immer wieder sehr, sehr stark. Was ist uns wirklich wichtig in diesem Leben? Persönlich, für uns Einzelnen, für uns mit den Menschen, mit denen wir zusammen leben, für die Gemeinde, in der wir leben, für die Stadt, in der wir leben, aber auch für die ganze Welt. Und ich bin jetzt in einer Lebensphase angekommen, wo ich oft eben sehr müde bin, wo ich wenig Kraft habe, wo ich manchmal denke, so lange bin ich vielleicht nicht mehr hier, wo mir diese Frage, was wirklich zählt im Leben, immer bedeutungsvoller wird. Und ich glaube manchmal, auch wenn wir jetzt die ganze Situation mit dieser komischen Virus betrachten, mit der Pandemie, mit all dem, was die Welt daraus für Folgen zieht, daraus macht. Und wenn ich merke, wie viel Angst die Menschen auch haben, wir ängstigen uns manchmal zu Tode. Wir haben Angst vor diesem Virus, dass wir sterben könnten. Denke ich, und dann sage ich mir immer, meine Güte, was ist wirklich wichtig im Leben? Und ich wünsche mir, dass wir behutsamer miteinander umgehen, dass wir die Angst, die jetzt auch geschürt wird, dass wir sie nicht so hochkochen, dass wir stiller werden, ruhiger werden, dass wir erstmal abwarten, dass wir nicht gleich wieder schreien müssen, protestieren müssen, Angst haben, dass unsere Grundrechte uns genommen werden. Es kann tatsächlich alles passieren, aber vielleicht ist es wirklich im Moment wichtig, dass wir langsam machen, dass wir Geduld haben, dass wir abwarten, dass wir vielleicht auch dieses noch nicht wieder voll ins Leben müssen als Chance nutzen, uns zu fragen, Was ist wirklich wichtig? Und ich will auch hierauf keine Antwort geben, weil ich die nicht habe. Ich möchte heute den Podcast beenden mit diesem Gedicht, was ich 2010 geschrieben habe und von dem ich weiß, dass es so viele Menschen mögen. Und ich mag es auch wieder, immer wieder, weil wir eben auch so viel daheim sein müssen im Moment und uns das doch auch zunehmend schwerer fällt. Auch ich habe manchmal wieder Lust, einfach im Café zu sitzen und zu schauen, etwas zu trinken und einfach nur der Welt beim Sein zuzuschauen. Das Gedicht, was ich jetzt vorlese, ist in meinem Buch Licht ohne Schatten auf der Seite 221. Licht, ich spüre dich, leise durchdringst du mich, öffnest mein Seelentor, lockst meine Heilung vor, fließt in mein Herz herein, wandelst der Schmerzen Pein. Schenkst meinem Körper Kraft, bringst mir die Lebensmacht, hüllst mich in Frieden ein, spür ich mein Eigensein, bin ich bei mir daheim. Ja, ihr lieben Zuhörer, überall auf der Welt, die ihr den Podcast hören könnt, ich wünsche allen aus tiefstem Herzen, dass ihr bei euch daheim sein könnt, dass ihr Frieden mit euch selber schließt, dass ihr eure Augen leuchten lasst und ab und zu guckt, was kann ich mit den Augen alles bewirken. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass ich diesen Podcast mit euch teilen darf. Und auch heute wieder mein flotter Spruch. Ich sage Tschüss und sage, wir sehen uns wieder so oder so. Tschüss.